In letzter Zeit kursieren verstärkt sogenannte Feindes- und Todeslisten der extremen Rechten. Welches sind es denn?
Wenn wir über sogenannte Feindlisten, Todeslisten oder auch Anti-Antifa-Listen der extremen Rechten sprechen, dann müssen wir uns aber klar sein, dass es zwei Kategorien gibt. Es gibt einmal Datensammlungen, die öffentlich im Netz zugänglich sind, die quasi jeder, der sich selbst als Anti-Antifa-Aktivist oder eben militanter extremer Rechter versteht, was nicht einsehen kann. Und dann gibt es Sammlungen, die eben nicht öffentlich zu sehen sind, sondern die bei militanten Netzwerken durch Chatgruppen oder durch Datenaustausch untereinander verteilt werden. Die Liste, die im Moment in aller Munde ist und die tatsächlich unter anderem auch beim Nordkreuz-Netzwerk und bei Durchsuchungen bei der Gruppe Revolution Chemnitz gefunden wurde, die sogenannte 25.000er-Liste, stammt aus einem Hack eines vorwiegend als Punk-Mail-Order-Versandes wahrgenommenen Versandes, nämlich dem Impact-Versand aus Duisburg.
Diese Liste, die wurde ja schon 2015 gehackt. Was ist seitdem passiert?
Seitdem haben Menschen, die dort Sachen bestellt haben, immer wieder Drohungen von Neonazis erhalten. Und zwar vorwiegend nach dem Muster: Neonazis gucken sich die Liste an. Die Liste ist von einer Neonazi-Hacker-Gruppierung veröffentlicht worden, eben im Januar 2015, dann auf dem Server abgelegt worden, der außerhalb des Zugriffs der deutschen Sicherheitsbehörden liegt. Und Neonazis haben quasi sofort darauf reagiert, dass sie gesagt haben, ja, gucken wir doch mal, wer in meiner Nähe ist, also örtlichen Nähe ist, und haben halt auch direkt angefangen, Leute deswegen zu bedrohen. Man muss dazu einfach wissen, dass natürlich bei diesen Mail-Order-Versenden die Daten total unterschiedlich sind. Ja, also da sind dann Daten von Eltern drauf, die für ihre minderjährigen Kinder bestellt haben und. So, es ist eine ganz breite Sammlung von Menschen. Das ist die öffentlich quasi durch drei Klicks im Netz für alle erreichbare Liste.
Es gab ja schon früher auch von Neonazis solche Listen, zum Beispiel von Anti-Antifa-Gruppen, auf denen jetzt vor allem politisch links stehende Menschen standen, aber und durchaus auch andere, die ins Visier geraten sind von denen. Sind jetzt diese neu aufgetauchte Liste, ist es eine neue Qualität?
Nein, es ist einfach eine Fortsetzung von einer Strategie, die von Anfang an zu sozusagen den Aktivitäten der extremen Rechten in der Bundesrepublik, aber auch in Ostdeutschland damals noch gehört hat, den Aufruf, sogenannte Anti-Antifa-Listen anzulegen und gezielt gegen Menschen, die als politische Gegner wahrgenommen werden, vorzugehen. Also sei es Gewerkschafter, Journalisten, aber auch Staatsanwälte und natürlich bekannte Antifas, Menschen, die in Bündnissen engagiert sind. Der kommt aus den frühen 1990er Jahren, aus den Kreisen der inzwischen verbotenen Nationalistischen Front und um Christian Worch. Was neu ist, ist, dass diese Datensammlung eben durch drei Klicks im Netz für alle zur Verfügung stehen und das betrifft eben den Fall der 25.000er-Liste, dass sie eben auch durch zumindest einen AfD-Abgeordneten aus dem Baden-Württembergischen Landtag, da ist es nachvollziehbar, im Frühjahr 2017 offensiv als sogenannte Antifa-Liste verbreitet wurden.
Ihr unterstützt und ihr beratet ja seit langem Betroffene von solchen Feindes- oder auch Todeslisten, wie sie genannt werden. Ist denn da jetzt verstärkt eine Bedrohung ausgegangen durch diese Veröffentlichung von Listen? Du hast sie 25.000er gerade genannt, aber es gab ja noch andere.
Also wir sehen, dass die Bedrohung vor allen Dingen darin besteht, dass eben rechte Netzwerke sich das unmittelbare Umfeld, ihr eigenes unmittelbares politisches und lokales Umfeld vornehmen, um dort dann gezielt Anschläge, Bedrohungen gegen politische Gegnerinnen zu planen. Ja, nehmen wir den Fall Nordkreuz. Da ist jenseits dieser 25.000er Liste im Rahmen von Durchsuchungen festgestellt worden, dass 29 Lokalpolitikerinnen aller demokratischen Parteien, aber insbesondere der Grünen und der Linken, eben im Mecklenburg-Vorpommern ausspioniert wurden, dass Daten über sie generiert wurden, die ganz klar dazu dienten, eben dann im nächsten Schritt gewaltsam gegen sie vorzugehen. Und was da noch die Besonderheit ist, dass man eben davon ausgehen muss, dass einige dieser Daten eben auch aus dem Zugriff auf Polizeicomputer kommen. Hinzu kommt, dass zum Beispiel das Netzwerk des nationalsozialistischen Untergrunds auch eine eigene Datensammlung hatte, eine eigene Feindliste, in der knapp 10.000 Einzelpersonen, aber auch Institutionen eingetragen waren, vermerkt waren. Und auch hier eine große Bandbreite, angefangen von über 100 jüdischen Institutionen, Adressen von Synagogen bis hin aber auch zu Schulen. Dann eben viele türkische oder vermeintlich türkische Einrichtungen und dann aber eben auch Adressen, die dann später sich eben in der konkreten Anschlagsplanung wiederfanden. Ja, also wie beispielsweise im Fall von der Ermordung von Halit Yozgat. Also das heißt, diese Listen sind oft eben das Gemeinschaftswerk oder kommen aus unterschiedlichen Quellen, aus verschiedenen Netzwerken, und Neonazis und die extreme Rechte schauen dann eben, was oder wer ist für mich örtlich oder auch politisch erreichbar und fangen an, dann konkrete Ausspielaktionen zu machen oder konkrete Bedrohungen.
Ihr habt im Frühjahr rund 200 Betroffene einer der Feindeslisten informiert, die wie viele andere Betroffene auch davon ja nicht durch staatliche Behörden informiert worden waren. Was war das für eine Liste und weshalb habt ihr euch dazu entschlossen?
Also die Beratungsstellen, die es für Betroffene rechte, rassistischer und antisemitischer Gewalt, die es ja inzwischen in allen Bundesländern gibt, auch in Bayern, haben die knapp 200 Menschen angeschrieben, die auf einer sogenannten Wir kriegen euch alle Liste veröffentlicht worden waren, die Neonazis bei Indie Media eingestellt hatten. Und das war auch eine bunte Mischung aus Anwältinnen, Journalistinnen und Menschen, die in antifaschistischen Kontexten aktiv geworden sind. Und die Beratungsstellen fordern seit langem, dass die Betroffenen solcher Feinddatensammlungen der extremen Rechten unmittelbar von den Ermittlungsbehörden informiert werden müssen, wenn die Polizei solche Feinddatensammlungen beschlagnahmt, findet, bei Durchsuchungen etc. Das liegt ganz einfach daran, dass die Betroffenen oft selbst viel besser einschätzen können, wie sehr sie gefährdet sind. Ja, ob sie sowieso schon im Visier von der lokalen Neonazi-Kameradschaft stehen, ob in ihrem Haus ohnehin Reichsbürger wohnen und sie angreifen wollen oder sie denen sowieso schon ein Dorn im Auge sind und. Das können Betroffene am allerbesten einschätzen. Und der öffentliche Umgang der Sicherheitsbehörden damit zeigt ja auch, dass die allermeisten Sicherheitsbehörden das wenig bis gar nicht ernst nehmen und das Gefahrenpotenzial, was in diesen Feinddatensammlungen steckt, eben zu verharmlosen versuchen.
Das Bundeskriminalamt, das hat ja mittlerweile auch eine FAQ dazu erstellt und beantwortet sich da selber ein paar Punkte. Und das Bundeskriminalamt bezeichnet diese Listen dabei lediglich als Informationssammlungen und es sagt, ich zitiere das mal, nein, es handelt sich nicht um Feindes- oder Todeslisten. Nach eingehender Prüfung jeder einzelnen Datensammlung liegen derzeit grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die aufgelisteten Personen konkret gefährdet sind. Was sagt ihr dazu?
Also zum einen muss man ganz klar sagen, dass das BKA mit so einer generalisierenden Aussage das bedrohliche Potenzial das in diesen Feinddatensammlungen steckt, einfach verharmlost. Das BKA wäre wirklich ehrlicher und es würde den Tatsachen auch wesentlich mehr entsprechen, wenn man sagen würde, wir können in den Einzelfällen überhaupt nicht genau sagen, wie hoch der Grad der Gefährdung ist, insbesondere angesichts der aktuellen politischen Situation, wo sich immer mehr Gelegenheitstäterinnen quasi selbstlegitimiert fühlen, zuzuschlagen, und zwar zu Zeitpunkten, die die Sicherheitsbehörden überhaupt nicht vorhersehen können, und die Betroffenen darauf hinzuweisen, dass, wenn sie Ängste und Befürchtungen haben, sie eben auch eine unabhängige Beratung erhalten können bei den professionellen Opferberatungsstellen, die es in jedem Bundesland gibt. In Bayern gibt es zwei, nämlich Bud Bayern und Before in München. Und dort können die Betroffenen eben über ihre Ängste, Befürchtungen und auch mögliche Maßnahmen sprechen.
Euch erreichen ja Anfragen von Betroffenen oder Menschen, die sich auch genau nicht an die Polizei wenden wollen. Ihr sagt, dass sie das auch aus nachvollziehbaren Gründen manchmal nicht tun. Weshalb denn?
Na, nehmen wir zum Beispiel den Fall der Bedrohung der Frankfurter Rechtsanwältin und NSU-Nebenklagevertreterin Sedava Shayildiz. Da gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass die persönlichen Daten und auch die Daten der Familienangehörigen aus dem Zugriff auf einen Dienstcomputer der Polizei an das Netzwerk des sogenannten NSU 2.0 weitergegeben wurden, das dann eben mehrfach die Anwältin und ihre Familie bedroht hat. Das gleiche im Fall von Nordkreuz, wo auch durch Zugriff auf Polizeicomputer geschützte Daten in die sogenannten Feinddatensammlungen von Nordkreuz gelangt sind. Das trägt aus nachvollziehbaren Gründen nicht dazu bei, dass Betroffene dieser Feinddatensammlungen die Strafverfolgungsbehörden als erste Ansprechpartner sehen in jedem Fall.
Was ratet ihr denn als Beratungsstellen Personen, die befürchten, auf so einer Liste zu stehen oder die da drauf stehen? Ist vermutlich immer vom Einzelfall abhängig, aber kannst du vielleicht was Generelles dazu sagen?
Ich finde es falsch, generalisierende Ratschläge zu geben, weil jeder Einzelfall unterschiedlich ist. Es gibt Fälle, da wohnen Menschen in kleinen Dörfern und sind ohnehin schon durch die örtliche Neonazi-Szene bedroht und stehen in deren Visier. Und dann gibt es Fälle, da finden sich die Eltern von Betroffenen auf diesen Listen wieder, die ansonsten noch nirgendwo aufgetaucht sind, aber die natürlich dringend geschützt werden müssen. Und deswegen finde ich es wirklich falsch, jetzt generalisierende Ratschläge zu erteilen, außer kontaktiert die Beratungsstellen, überlegt Strafanzeige zu stellen, aber auch dazu holt euch einen unabhängigen Rat.
Hier in Bayern haben die Grünen kürzlich in einem Dringlichkeitsantrag im Landtag gefordert, dass die Personen, die auf diesen Feindeslisten stehen, umgehend gewarnt und geschützt werden sollen. Ist euch denn bekannt, wie groß die Gefährdung hier in Bayern ist?
Die Gefährdungssituation in Bayern, wo es starke extrem rechte Strukturen gibt, wo Anti-Antifa-Arbeit eine lange Tradition hat, ja, und zwar eine militante Anti-Antifa-Arbeit. Also denken wir nur an die Serie von Anschlägen in 2016, 2017 auf Mitglieder des Bündnisses gegen Rechts in Nürnberg, mit hohen Sachschäden, mit hohen Einschüchterungspotenzial. Denken wir an die Kameradschaft Süd in München und deren Nachfolgestrukturen und an die Morde des NSU in Bayern und daran, dass die Netzwerke des NSU in Bayern und die Unterstützer des Kerntrios ja immer noch nicht zur Verantwortung gezogen wurden, dann ist ja klar, natürlich gibt es ein hohes Gefährdungspotenzial in Bayern. Und zwar zum einen durch organisierte Netzwerke und zum anderen aber natürlich durch Gelegenheitstäterinnen. Und wenn man sich der Chronik die AIDA führt zu rechten Vorfällen, aber auch die Beratungsstelle Before in München mit Kooperationspartnerinnen führt, beschäftigt, dann sieht man, dass es eben immer wieder auch im nahen Umfeld von Betroffenen zu rassistischen Angriffen, zu rechten Bedrohungen kommt. Und diese Gefährdungssituation kann natürlich durch einen Eintrag in der Feindliste nochmal verstärkt werden.